Liebe Hörer, herzlich willkommen zu Fromm und Frei, der neue Podcast, quasi unser Weihnachtsgeschenk an die Menschheit. Kann man das so sagen oder ist das zu dick aufgetragen?
Das ist dick aufgetragen, aber das ist gut.
Ja, kann man so, auf jeden Fall so sagen.
So soll es ja auch sein, ne? Mit mir im Studio sitzen Dennis und Schotti. Und wenn ich Studio sage, dann meine ich den Gruppenraum der Mädchenjungscher Donaldshausen. Und wir haben einen neuen Podcast gestartet, der sich Fromm und Frei nennt. Aber vielleicht sollten wir erstmal sagen, wer wir sind und was wir damit wollen.
Ja, dazu haben wir uns ein total cooles Spiel überlegt. Jeweils die anderen beiden, also Dennis und Hille, haben sich für mich eine Vorstellung überlegt. Die kenne ich noch gar nicht, die muss ich gleich verlesen, so wie sie da steht. Und Hille und ich haben was für Dennis geschrieben, was er vorlesen muss. Und genauso für die dritte Person, ich weiß nicht mehr, wen ich noch vergessen habe. Wir versuchen das möglichst fehlerfrei vorzulesen, so wie es da steht. Und gucken mal, was rauskommt. Ich bin sehr gespannt. Wir hoffen, die Freundschaft besteht noch dann zwischen uns dreien.
Das haben wir versucht, dass gerade noch die Freundschaft besteht. Das war die Vorgabe.
Vielleicht ist das auch unser letzter Podcast dann jetzt.
Genau, vielleicht wird der Podcast nach 2 Minuten 30 zu Ende sein, für immer. Schotti, willst du direkt anfangen?
Ja, fange ich, ja.
Bei dir ist es tatsächlich mit am kritischsten, würde ich sagen.
Okay.
Mit der Freundschaft meine ich hinterher. So, gib dir das mal, dann kannst du hier... So kann man scrollen, ja, das kennst du ja, Computer.
So, also, ich lese direkt vor. Hallo, ich bin der Martin, aber alle nennen mich Schotti mit Doppel-D und mit Sch vorne, wie der Tatortreiniger. Der wird übrigens aber mit Y hinten geschrieben. Ich wohne und arbeite in Buchenau und meine Tochter samt Mama und meine Frau sind dort auch zu Hause. Wobei ich noch anmerken möchte, dass die Mama meiner Tochter auch meine Frau ist. Sehr gut. Leider habe ich wegen meiner Frisur Probleme mit dem Stereo. Ich beginne diesen Satz von vorne.
Das schneiden wir dann.
Ja. Leider habe ich wegen meiner Frisur Probleme mit dem stereoskopischen Sehen. Soll heißen... Das Witzige ist, dass meine Frau gesagt hat, ich muss zum Friseur. Genau deswegen. Also soll heißen, ein Auge ist immer verhangen. Aber was ich zu sehen bekomme... Aber was ich zu sehen bekomme, reicht mir in der Regel. Wegen meiner eingeschränkten Wahrnehmung bin ich Dortmund-Fan. Daneben habe ich noch andere Laster. Ich bin spielesüchtig. Am liebsten Brettspiele mit und ohne Brett. Okay. Wenn niemand mit mir spielen will, spiele ich mit meinem Computer. Das stimmt sogar. Ich bin fromm und frei, weil ich so tolle Freunde habe, die mich immer zu... Ich muss von vorne beginnen. Ich bin fromm und frei, weil ich so tolle Freunde habe, die mich immer frommer und freier machen. Ohne sie wäre ich nichts. Und ich möchte diese Möglichkeit nutzen.
Du Scheiße.
Ja. Und ich möchte diese Möglichkeit nutzen, um euch meine tief empfundene Dankbarkeit auszusprechen. Danke, Dennis. Danke, Hille.
Bitte.
Ich habe ein Lied für euch geschrieben. Ohne euch wäre ich verloren. Ohne euch wäre ich nicht viel. Ohne euch wäre ich niemals geboren. Ohne euch käme ich niemals ans Ziel. Ich glaube, ich muss weinen.
Schön.
Ja, wunderbar. Ja, vielen Dank für diese warmen Worte.
Ja, danke dir.
Ja, du hast sie ja gesprochen. Ja,
das hat uns gut getan.
Die ursprüngliche Idee von dieser Aktion war ja, dass wenn jeder von uns sich vorstellt, wir schon 3 Folgen an 90 Minuten haben. Aber ich weiß jetzt gerade nicht, ob es das besser macht. Dennis, möchtest du vielleicht mal weitermachen?
Mach ich doch mal weiter. Schön. Werte Hörer. Mein Name ist Dennis Wert und ich liebe Wortspiele. Vor allem mit meinem Nachnamen. In meiner Freizeit bin ich der Wärter von 3 Kindern. Meine Wärters Echte heißt Steffi, die ich mit Kreuzbandriss zum Traualtar gehumpelt habe. Bei mir werden die alten Werte hochgehalten. Ich bin der letzte noch lebende Fan des 1. FC Köln. Nachdenkenswert finde ich bis heute die Tatsache, warum ich eigentlich Fan dieses Clubs bin. Ich weiß es selbst nicht so genau. Der CVJM Westbund hat mir einen wertvollen der CVJM Westbund hat in mir einen wertvollen Mitarbeiter und setzt mich als Jugendevangelist und Sportsekretär ein. Die Werte für meinen Beruf habe ich am Johanneum in Wuppertal vermittelt bekommen. Das haben sie so gut hinbekommen, dass ich bei meiner ersten Stelle über einem Schweinestall wohnen musste. So wurde ich das ganze Jahr an die Weihnachtsgeschichte erinnert. Und an den verlorenen Sohn vielleicht noch. Seitdem weiß ich, dass ich in Jesu Augen total wertvoll bin. Ich bin sozusagen... Ich bin sozusagen sein Allerwertester.
Schön.
Wunderbar.
Danke, danke, danke.
Doch, gut gelesen.
Ja, ich gut gelesen. Fühle mich doch da fast gut getroffen. Kille.
Ja.
Wenn du jetzt den krönenden Abschluss einfach liefern könntest.
Den krönenden Abschluss.
Also es geht hier oben los und dann liest du von oben nach unten.
Ja. Und von links nach rechts. Hallo, ich bin der Hille. Meine Freunde nennen mich nicht Christian, wie ich eigentlich heiße. Mein Lieblings-Star-Wars-Film ist Die Rache der Sith. Wer sind die Sith?
Das sind die bösen Jedis.
Also, ich war immer Star Trek-Fan, ich hasse Star Wars, aber okay, gut. Sith ist ein tolles Wort, das ich besonders gut aussprechen kann. Auch schöne Sätze kann ich damit bilden. Die Sith siffen auf Schiffen auf den Sith-Lord. Was ist das denn?
Das ist der oberste Sith.
Ansonsten bin ich verheiratet und habe ein Kind und die beiden, also meine Frau und mein Kind, machen mich froh. Ich hatte die Idee zu dem Podcast und frage mich manchmal, ob ich mit Dennis und Schotti die richtigen gefragt habe. Naja gut, ich habe sonst keine Freunde. Naja, jetzt ist es zu spät. In meiner Freizeit bewirtschafte ich einen kleinen Bauernhof mit unterschiedlichen Tieren. Ich habe zum Beispiel 4 Hühner mit dem schönen Namen Priscilla, Penelope und Phyllis und Lorzis. Ich bin durchaus witzig. Ja. Mein Lebensmotto lautet, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal und in Dreisbach, ist es sehr finster, fürchte ich kein Unglück, denn des Herrn Stecken und Stab machen mich fromm und frei. Oh, sehr schön.
Gut.
Gut, hätten wir das geklärt, jetzt weiß jeder ausführlich, wer wir sind.
Ja.
Das ist ja schon mal was wert.
Genau.
Dennis, laut Ablauf müsstest du jetzt erklären, was Fromm und Frei ist.
Fromm und Frei, ja, das ist ein Podcast.
Aber danke. Ja, so. Gut.
Gut, haben wir das auch geklärt?
Ja.
Nein, genau. Also Fromm und Frei, uns geht es bei dem Podcast vor allen Dingen auch darum, dass wir ganz oft auch fromme Menschen erleben, die nicht frei sind, so in ihrem Leben und Glauben, was ja eigentlich das Gleiche ist. Ja, das schneiden wir raus. Und ich habe mir gar nicht überlegt, was ich jetzt sagen soll.
Ja, das ist ja auch symptomatisch für unseren Podcast.
Fromm und frei.
Ja, was bedeutet der Name? Was haben wir uns dabei gedacht?
Ja.
Also wie immer gar nichts, aber man kann ja im Nachhinein was reininterpretieren.
Eben, genau. Uns ist es wichtig, dass man so ein Christsein verkörpert, das frei macht und trotzdem auch fromm ist. Also einfach weiter an Jesus festhalten und gleichzeitig dann aber auch die Freiheit zu leben, ohne eingeengt zu sein. So in die Richtung würde ich jetzt mal das interpretieren.
Das trifft's ganz gut, ja.
Und das Gute ist ja, mit fromm quasi hat man die eher liberal geprägten Christen gegen sich, die sich eher in dem Frei wiederfinden, und mit frei in dem Sinne dann eher die konservativen Christen. Das heißt, alle sind gegen uns und so können wir erstmal arbeiten.
Genau. Und wir einigen uns auf das Und dann vielleicht.
Auf das Und, ja. Ja. Das ist gut.
Wir haben ja dann gemeinsame Feindbilder, das stärkt ja unseren Zusammenhalt.
Und wir sind auch ein gemeinsames Feindbild.
Ja, das ist das unser Ziel auch.
Ja, absolut. Was ist unsere Vision, unser Ziel?
Fromm und frei, der Feindbild-Podcast. Ja, auch ein schöner Untertitel.
Wir brauchen übrigens auch einen Untertitel.
Ja, wir sagen es gleich, ne? Wir haben lange am Untertitel überlegt und wir hatten so viele gute Ideen, dass wir uns nicht entscheiden konnten.
Deswegen gibt's jedes Mal eigentlich ein Battle um einen neuen Untertitel.
Nee, irgendwann werden wir den ja finden, also spätestens in der nächsten Folge.
Ach, müssen wir uns festlegen dann irgendwann.
Ja, ja. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, was unseren Podcast ausmacht, wir sind sehr strukturiert. Also ist nicht irgendwie, dass ich da Leute treffen und einfach drauf loslabern, sondern quasi alles, was wir sagen, ist genau durchgeskriptet. Wir haben ein Team von 5 Theologen im Hintergrund, die das alles geprüft haben. Und das wird einfach nur abgelesen. Jedes und Ö steht so auf dem Zettel.
Genau.
So das ähnlich ist, wie bei Stromberg.
Das ist alles auch schauspielerische Meisterleistung, was wir dann da auch teilweise vollbringen. Dass
absolut.
Wir dann so tun, als wäre das ein spontanes Gespräch. Und dabei ist es aber alles im Vorfeld durchgestylt.
Absolut.
Gibt auch keinen langweiligen Pausen, wo wir uns angucken und fragen, wer weitermacht.
Richtig.
Nee. Oder wo wir uns überhaupt fragen, wie soll es weitergehen.
Genau.
Das haben wir nämlich genau auf dem Zettel stehen und meine Aufgabe ist es jetzt, das erste Thema zu erklären. Da geht es darum, wie sich Glaube entwickelt. Also das kommt so ein bisschen daher, dass ich mir da schon eigentlich seit längerem Gedanken drüber mache. Es gab mal dieses wunderbare Buch von der
Bande um
Tobias Feix, Warum ich nicht mehr glaube. Das ist, ich glaube, so 2011 erschienen. Ich habe es ja hier liegen. Guck mal rein vorne, wann das erschienen ist, bitte, dass ich hier, das geht auch.
Guck mal, wir haben sogar extra hier so Blättern jetzt.
Genau, das können nachher so ein Blättern einspielen.
Genau. 2014 steht jetzt hier.
2014, okay.
Das ist also doch schon
neuer. Neuer, als ich dachte, genau. Ja. Aber also das hat mich ein bisschen beschäftigt. Da geht es darum, warum Leute, die Christen waren, jetzt nicht mehr glauben. Und da habe ich mich auch so ein bisschen gefragt, wie entwickelt sich Glaube, wie kann sich Glaube verändern, wie kann so ein Kinderglaube erwachsen werden und wie kann man vielleicht auch Menschen dabei helfen, so einen Glauben zu entwickeln, der trägt und nicht auseinanderbricht. Das war der ursprüngliche Auslöser und vielleicht ist das ja eine gute Idee, wenn wir bei uns einfach mal so gucken, wie sich das, wie wir glauben, was für Entwicklungen wir gemacht haben, was für Stationen es gab in unserem Glaubensleben und da kann man dann vielleicht eine allgemeine Lehre draus begründen. Dennis, was lacht denn er so?
Das schneiden wir.
Nee, ja, klar, das schneiden wir alles.
Genau.
Aus. Stand ja auch nicht auf unserem Skript.
Doch, da steht auch alles drauf.
Ich fange mal an, wie es bei mir war. Also ich bin so einem christlichen Elternhaus groß geworden.
Oh,
es gibt da
auch.
Jetzt keine, du auch.
Ich auch.
Oh.
Ach so.
Das ist jetzt natürlich blöd.
Gut. Da haben wir natürlich die drei richtigen versammelt. Keiner irgendwelche Abstürze, Drogen, Alkohol, Schlimmeres, Prostitution.
Nie.
Und dann Jesus begegnet, sondern
immer schon.
Vom Kindergottesdienst aufgewachsen.
Ja. Das heißt, eigentlich sind jetzt alle Hörer raus, die im nicht-christlichen Elternhaus groß geworden sind.
Wobei mir einfällt, Hille, wo du das gerade erzählst, mit keine Abstürze und keine Drogen und kein Alkohol und kein Kiffen und kein Prostituieren und was weiß ich. Ich hatte tatsächlich, als ich so 18, 19 war, kein großes Problem damit, aber schon die Frage, ob ich denn richtig glaube und ob ich denn richtig bekehrt bin. Also ich habe das gewusst, ich habe mich irgendwann im Jugendkreis habe ich gesagt, jawohl, ich will mit Jesus leben und es nicht nur nachmachen, was meine Eltern machen. Und trotzdem hatte ich dann später das Gefühl, als man dann immer hört, diese tollen Stories von irgendwelchen abgehalfterten Ex-Junkies, die dann Jesus finden, das Gefühl irgendwie, ich bin nicht so der, nicht so ein richtiger Christ. Ich mache gerade Anführungszeichen.
Und, weil du den Absturz verpasst hast.
Weil ich den Absturz verpasst habe, genau, weil ich keinen Absturz hatte. Und habe dann ganz kurz eigentlich nur mit jemandem drüber gesprochen und die Person hat für mich gebetet und sie hat dann gebetet, vielen Dank, dass der Schotti nie die dunkle Seite kennengelernt hat, sondern er schon immer quasi im Licht war und da auch Segen durch erfahren hat, durch seine Familie und durch seine Verwandtschaft und durch seine Gemeinde. Und es hat mir nochmal so die Augen geöffnet, dass es eben nicht einfach schlimm ist, nicht als Christ aufzuwachsen und dass es genauso einen Wert hat, wie der Dennis auch einen Wert hat, da auch seine Erfahrung zu machen, indem man eben in einer christlichen Familie aufwächst und christlich sozialisiert wird.
Aber das finde ich ganz spannend, weil ich hatte das auch, so dieses Gefühl, ich müsste eigentlich mal so richtig durch die Scheiße geritten sein und mal völlig weg gewesen sein, um so richtig zu glauben, weil ich gedacht habe, irgendwie, dann habe ich bei gelesen, wie Jesus sagt, wem viel vergeben ist, der liebt auch viel, andersrum war es.
wem wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Und das fand ich der hat mich unheimlich gestört, der Satz, weil ich so gedacht habe, wenn ich jetzt immer nur fromm und brav gelebt habe, kann ich ja vielleicht gar nicht die ganze Tiefe der Liebe Gottes irgendwie erleben und begreifen.
Aber also ich habe auch so gelernt, das als ein Privileg zu sehen, aber das musste ich erst lernen. Also dass ich jetzt von Anfang an, in Anführungsstrichen, dabei war. Was auch nochmal eine spannende Frage, könnt ihr euch noch erinnern, wie ihr als Kinder geglaubt habt? Also ich weiß noch so, als Kind, für mich war das so selbstverständlich, an Gott zu glauben. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass es Leute gibt, die nicht an Gott glauben. Also ich wusste, dass es die irgendwo gibt, aber ich war mir ganz sicher, in meinem Umfeld gibt's keine und ich werde auch nie welche treffen. Einfach weil das so bei mir in Fleisch und Blut übergegangen war.
So jetzt Kindheit unter 10 weiß ich nicht mehr genau, also außer dass ich immer in der Jungschar war und im Kindergottesdienst. Ich weiß aber noch, als ich in der 5. Klasse war, und da habe ich meinem Französischlehrer erzählt am Montag, ja, und da war ich gestern Abend in der Stunde. Und die Stunde war halt der Gottesdienst unserer landeskirchlichen Gemeinschaft, hieß halt die Stunde. Mhm. Sonntagabend 6-7. Und er konnte damit überhaupt nichts anfangen. Wie Stunde? Was ist denn die Stunde? Kommt jetzt die Stunde oder... Und ich dann erst, ich weiß gar nicht, ich konnte es dann gar nicht erklären, war mir irgendwie ein bisschen peinlich, weil ich gemerkt habe, der kann ja damit gar nichts anfangen. So, das, was du eben auch gesagt hast, Hille, dass es so selbstverständlich war, dass man erst dann merkt, irgendwann, wenn das Leute nicht mehr machen und einen vielleicht auch deswegen hänseln oder so, dass man glaubt oder dass man in die Gemeinde geht, dass man dann erst merkt, hey, da muss ich mir nochmal drüber Gedanken machen, ob ich das wirklich will.
Hattet ihr denn auch mal so eine Phase, wo ihr gesagt habt, auch jetzt kann mich der Glaube mal und Gott und so? Oder war das bei euch immer so durchgängig? Also ich weiß, bei mir in der Oberstufe hatte ich so eine Phase, da war mir das alles fröhlich egal und hab dann da auch fröhlich rumgefeiert. Was ja, man als Christ kann man natürlich genauso fröhlich rumfeiern, das ist ja auch nicht schlimm. Aber da war der Draht jetzt zu Gott nicht so eng und es war mir da auch nicht so wichtig einfach, der Glaube.
Also bei mir war es irgendwann so, das war bei, glaube ich, früher, das war so, keine Ahnung, mit 14, 15, wo ich mich gefragt habe, kann das so, was also jetzt von der Wissenschaft her erzählt wird und moderne Erkenntnisse, wo ich auch sehr interessiert war, passt das überhaupt zusammen mit Glauben? Und das war so ein Bruch für mich, wo ich mir das immer weniger vorstellen konnte, dass es Gott gibt, beziehungsweise dass es ihn so gibt, wie ich damals an ihn geglaubt habe.
Gab es bei mir, also nicht so, auch eher mit dem Alter von Hille, so 14, 15. Da hat es mir so gezeigt, dass ich dann keine Lust mehr hatte auf Gottesdienst. Hm. Also, dass ich dann häufiger zu Hause geblieben bin und Fußball wurde damals noch bei Dennis, willst du noch wissen, bei RAN Sat.1 übertragen. Oh, ja. Und habe dann da lieber die Zusammenfassung der Sonntagsspiele geguckt oder so, als in den Gottesdienst zu gehen. Da hatte ich nicht so viel Lust drauf. Aber trotzdem bin ich weiter irgendwie mit auf Freizeiten gefahren, weil es aber da mehr so, glaube ich, weil ich die Gemeinschaft cool fand und die Erlebnisse, die man da hatte und jetzt vielleicht nicht so sehr, weil ich gesagt habe, ich will jetzt unbedingt was mit Jesus erleben und bin da jetzt top motiviert, sondern mehr so die Gemeinschaft stand da im Vordergrund.
Da frage ich mich immer, macht das einen Unterschied, ne? Ob ich jetzt so sage, okay, ich will bewusst was mit Gott erleben oder ich fahre erstmal wegen der Gemeinschaft hin?
Also ich weiß, wir machen so einen Mitarbeitergrundkurs in Südhessen, der ist immer total cool und ich glaube, dass da die meisten auch wegen der Gemeinschaft hinkommen und dass der deswegen auch so aus allen Nähten platzt, weil die Gemeinschaft großartig ist und dass das auf jeden Fall im Vordergrund steht so. Und das ist auch nicht schlimm, finde ich.
Ja, und das erleben wir ja auch. Wir machen Freizeiten, hauptsächlich in Rot-Rot. Die Leute kommen da gerne hin. Oft auch wichtiger dann als eine Auslandsfreizeit. Ich weiß noch, wir hatten mal eine Teilnehmerin, der hat die Gemeinde in Amerika Austausch gemacht. Und als sie gemerkt hat, dass sich das mit unserer Freizeit in Rot-Rot überschneidet, war sie kurz davor, diese Amerika-Geschichte wieder abzusagen, weil das einfach so ein schönes Erlebnis ist für die. Aber genau, das zeigt ja quasi, dass Gemeinschaft was ganz Wichtiges ist für Glauben.
Ja, genau, wenn du irgendwie alleine bist oder dich nicht in der Gemeinschaft wohlfühlst, in der du bist, dann ist, glaube ich, recht leicht, irgendwie da davon abzukommen und irgendwie dran zu bleiben. Ist halt immer die Frage, also wenn man sich so Jugendkreise anguckt oder Jugendkreisleiter dann auch, dann ist es doch irgendwie alles so der gleiche Schlag. Und wer damit nicht mit kann, der ist erstmal raus und muss das vielleicht für sich erstmal selbst finden, vielleicht woanders, auch in einer anderen Gemeinde, aber vielleicht auch gar nicht.
Ist vielleicht auch, würde ich jetzt für mich zumindest sagen, auch ein Geheimnis, warum ich am Glauben dran geblieben bin oder Gott an mir dran geblieben ist, dass da immer Freunde waren, die auch geglaubt haben, dass ich mich mit denen austauschen konnte, dass ich da nicht alleine irgendwie war. Und deswegen war das immer auch weiterhin Thema.
Ja, das heißt, wir haben Glück gehabt, weil wir das richtige Umfeld hatten, oder? Wie war so diese Phase dann bei euch, wo ihr gesagt habt, ich komme vom Glauben weg oder will erstmal nicht so viel damit zu tun haben, oder wie bei mir, ich kann mir das nicht mehr vorstellen. Könnt ihr euch da noch dran erinnern, wie sich das, wie ihr die Kurve wieder gekriegt habt, quasi zurück zum Glauben?
Ich glaube, bei mir war es, also ich bin ja weiterhin trotzdem, obwohl ich nicht in den Gottesdienst gegangen bin, trotzdem weiterhin habe ich die Gemeinschaft im Jugendkreis genossen. Und ich habe dann auch irgendwie auch mitgearbeitet in der Jungschar und dann wurde ich irgendwann gefragt, ob ich auch auf einer Freizeit, als auf einer Kinderfreizeit mitarbeiten möchte. Und das, da war ich dann so 16 und das hat mir so viel Spaß gemacht, da auch nochmal über meine eigene Gemeinde drüber hinweg zu gucken, weil es halt vom ganzen Gemeinschaftsverband aus war und ich dann gemerkt habe, das macht mir echt Bock. Und da mit anderen Christen aus anderen Gemeinden, aus anderen Orten unterwegs zu sein, und da festgestellt habe, die Kinder, die da hinkommen, die haben da total viel Spaß und sie lernen was über Jesus, von Jesus. Und das so zu erleben, hat mir, glaube ich, geholfen, wieder dann auch zu sagen, hey, das will ich jetzt auch bewusst wieder in den Gottesdienst gehen oder auch bewusst in den Jugendkreis zu gehen. Nicht nur, weil ich da Spaß habe und Gemeinschaft habe, sondern weil ich da auch mit anderen beten kann, mich mit anderen über Bibeltexte unterhalten kann. Das hat mir, glaube ich, so ein bisschen geholfen. Also dieses Teilnehmen, Mitarbeiten hat mir, glaube ich, geholfen, da dran zu bleiben.
Ja, ich glaube, bei mir war es auch, also das, ich bin dann auch weiterhin da in den Jugendkreis gegangen und so, auch wenn mir das so an sich nicht wichtig war und hatte dann so meine zwei Welten irgendwie, Jugendkreiswelt und Glaube und dann aber das normale Leben hat sich woanders abgespielt. Und dann habe ich aber, war ich Mitarbeiter auf einer Jungschaftsfreizeit und habe da echt Mist gebaut und war völlig fertig und habe dann aber im Gespräch mit dem Jugendleiter dann und mit der Pfarrerin damals auch nochmal ganz neu erleben dürfen, wie geil das ist, wenn Jesus einem vergibt und wenn man nochmal neu anfangen kann und so. Und das hat für mich schon auch so ein, ja, so ein Wendepunkt wieder ausgemacht, wo ich gemerkt habe, krass, das trägt ja wirklich und das hilft mir wirklich und das befreit mich wirklich. Mhm. Und ist nochmal eine ganz andere Perspektive für mich und mein Leben.
Kannst du das konkret machen, so erlebt zu haben, dass Jesus vergibt? Also ich habe so oft das Gefühl, das ist, wenn wir das sagen, für viele nur so ein dogmatischer Lehrsatz. Mhm. Da wirklich getroffen von sind ganz wenige.
Ja, wir waren da fröhlich in der Jungschar-Freizeit und dann ist da halt, also ich will das jetzt, glaube ich, gar nicht erzählen im Detail, wie das war. Vielleicht müsste ich das jetzt aber auch, weiß ich nicht. Genau, auf jeden Fall ja, war das
zumindest so die Emotion,
extrem total bescheuert, was ich getan habe und war völlig fertig, den Tränen nah. Und es hatte auch mit der Beziehung zu tun, zu meiner Frau, damals noch Freundin und so. Und hat dann gemerkt, dass ich ja völliger Drecksack bin und habe dann auch unheimlich viel geheult so und war selbst über mich erschrocken. Und dann fand ich das so gut, wie die mit mir umgegangen sind. Nicht, dass sie gesagt haben, hey, wie kannst du nur und was ist, wie konnte dir das passieren, sondern wir haben uns dann einen Abend noch zusammengesetzt und da kann ich mich noch so gut dran erinnern, dass wir zu dritt da saßen, der Jugendleiter, die Pfarrerin und ich, und ich konnte ihnen das erzählen, was alles war, und die haben mich nicht verurteilt, die haben mich nicht irgendwie dumm angemacht, sondern sie haben gesagt, hey, lass uns mal zusammen beten, und haben mir das auch nochmal zugesprochen, dass Gott mich nicht fallen lässt, auch wenn ich da jetzt Mist gebaut habe. Und die Folgen der Sache, die ich da gemacht habe, musste dann natürlich trotzdem tragen und so. Mhm. Aber es hat mir nochmal eine neue Perspektive gegeben und ich habe gemerkt, hey, dieser Glaube ist tatsächlich etwas, was trägt und hilft.
Aber also von der Emotion her, vorher hattest du wirklich so ein Empfinden Gott gegenüber, dass er sauer ist auf dich oder dass er dich...
Nee, noch nicht mal, sondern ich war einfach auch total erschrocken von mir selbst und fand mich selber einfach total beschissen, so. Also ich hatte mit Gott, da hatte das eher weniger zu tun von meinen Emotionen, sondern dass ich mit mir selber nicht mehr klarkam und gedacht habe, was bin ich denn für ein Drecksack? Und dann zu erleben, dass es da einen gibt, der trotzdem an mir festhält, das war so das, das Unglaubliche. Also, dass Gott trotzdem Ja zu mir sagt, auch wenn ich so ein Depp bin und da so einen Mist mache, das fand ich unheimlich, ja, erleichternd. Also, es war dann nicht so, dass ich danach fröhlich rumgehüpft bin und jedem einen Witz erzählt habe oder so, sondern ich war immer noch niedergeschlagen, aber ich fand es einfach cool zu wissen und zu erleben, dass da zum einen Menschen sind, die an mir festhalten und die mir aber auch zusprechen, dass Gott auch weiter an mir festhält.
Ich habe nämlich ganz oft das Gefühl, wir reden ja oft von Schuld und von Sünde, finde ich ja auch jetzt nicht falsch, ich will das jetzt auch von der theologischen Seite her nicht in Frage stellen, aber ich glaube vom Empfinden her haben die Leute das heute gar nicht mehr so, wie das vielleicht damals war. Wenn du Jude warst, dann warst du in einer sehr religiös geprägten Gesellschaft, bist da aufgewachsen, du hattest ein Empfinden für die Heiligkeit Gottes und wusstest, du kannst vor Gott nicht bestehen. Nur wir, der Durchschnittsdeutsche heutzutage, der hat dieses Empfinden Gott gegenüber gar nicht. Und also ich habe in Evangelisationen, wenn ich die gemacht habe, ganz oft das Gefühl gehabt, wenn dann unbedingt das Thema Sünde drankommen musste, dass ich den Leuten erst ein Problem einrede und dann eine Lösung dafür zeige. Und dass vielleicht mit der Sünde erstmal im zweiten, dritten oder vierten Schritt kommen kann, denke ich heute. Und ja, erstmal diese Annahme, was du auch beschrieben hast, dass das vielleicht für Menschen heute eher dran ist und im Vordergrund stehen sollte.
Ja, das glaube ich auch. Also, dass das auf jeden Fall zentral ist, den Leuten zu sagen, in dieser Gesellschaft, wo alles von dir abverlangt wird, wo du auch, keine Ahnung, um Anerkennung zu bekommen, du auch dich möglichst gut präsentieren musst, dass es da jemanden gibt, der zu dir hält und der dich so annimmt, wie du bist, mit deinen Pickeln, deinen schiefen Zähnen. Das, finde ich, ist die großartige Nachricht, die wir da haben im Glauben.
Ja, absolut. Also ich weiß von Jugendlichen dann aus Gesprächen, dass die das Gefühl haben, sie sind nicht geliebt von ihren Eltern, wenn sie schlechte Noten mit nach Hause bringen. Und das sind keine Einzelfälle. Ich glaube, die Eltern meinen das im Grunde gut. Ne? Aus dem Bub muss ja was werden, er muss ja was lernen und wie sollte er mal einen Beruf kriegen? Aber merken gar nicht, dass sie da über ein Ziel hinausschießen. Das ist, glaube ich, eine Botschaft, die wir heute haben und die eine unglaubliche Relevanz hat, wie du sagst. Ne? Ja. Immer in der Gesellschaft, im Beruf, wo immer mehr verlangt wird, da auch zurücktreten zu können.
Ganz anderes Thema oder ein bisschen anschließend an vorhin. Was hat denn eure theologische Ausbildung mit euch gemacht und eurem Glauben? Ist ja auch manchmal so eine Herausforderung. Ein Umbruch vielleicht auch bei dem einen oder anderen. Vielleicht kann ich erst mal anfangen von mir.
Ja,
Du hast dir eine Frage gestellt.
Ich habe eine Frage gestellt. Wir können auch mal kurz rausgehen.
Vielleicht könntet ihr die Antwort für mich aufschreiben und ich lese sie einfach vor. Also bei mir war es so, im ersten Jahr, ich war in Kassel am CVM-Kolleg. Da wird man im ersten Jahr ziemlich vollgeballert. Man lernt historisch kritisch zu denken und die Bibel auch so zu hinterfragen. Und das war für mich, der aus einem pietistischen Gemeinschaftsverband kommt, auch wenn ich da nie so viel drüber nachgedacht habe, ob jetzt alles stimmt in der Bibel und ob jeder I-Punkt da richtig ist und so, doch eine große Herausforderung, irgendwie da zu hören von einem, der sagt, wir müssen erstmal alles da historisch betrachten und ob das überhaupt so sein kann. Und dann gucken wir uns den Text an, ob da alles richtig geschrieben ist und woher das kommt und von wem das geschrieben werden könnte. Das war schon echt herausfordernd für mich. Das war echt schwer. Aber alle in meiner Klasse haben sich da wirklich drauf eingelassen. Und wir mussten dann auch so eine Exegese schreiben über das Alte Testament, irgendwie aus dem Buch Mose. Musste man eine schreiben und dann findet man halt raus, ja, dieser Text, der ist eigentlich von zwei Leuten geschrieben worden und guckt weiter, liest irgendwelche Kommentare, irgendwelche anderen Bücher und so und findet mehr und mehr raus und merkt mehr und mehr, okay, die Bibel, die ist wirklich von Menschen geschrieben. Und die ist nicht so geschrieben, dass da Gott seine Marionettenfäden irgendwie an den Händen der Menschen hat und dann diktiert oder irgendwie der Heilige Geist kurz mal Besitz ergreift vom Gehirn des Menschen und dem einflüstert, was er schreiben soll, sondern dass es wirklich Menschen geschrieben haben und dass da halt Widersprüche drin sind und Fehler und dass es halt wirklich zwei Schöpfungsberichte gibt und dass das so ein bisschen alles nicht so ganz zusammenpasst, wenn man mal genauer hinguckt. Und das war für mich total spannend, das zu sehen und gleichzeitig die Erfahrung zu machen, das hat heute noch Relevanz. Das, was da steht, das hat für mich noch Relevanz. Und da ist, obwohl vielleicht nicht alles historisch korrekt da drin ist in diesem Buch, ist es trotzdem wahr. Ja. Und ist da eine Wahrheit beschrieben, die für mich heutzutage was zu sagen hat und die für mich ist. Wenn ich lese das und merke, dieser Text spricht mich an, obwohl das vor über 5000 Jahren passiert ist.
Wie hast du das gemerkt mit der Relevanz, den Schritt? Also ich meine, es gibt ja auch viele Leute, die da dran zerbrechen. Weiß nicht, oder viele ist vielleicht zu viel gesagt, aber die dann sagen, okay, erst so ein wortwörtliches Bibelverständnis haben und dann auf ein paar Unstimmigkeiten, auf ein paar Fehler aufmerksam werden und denen dann so geht, okay, dann kann das Ganze auch nicht wahr sein. Mhm. Also wie hast du diese Relevanz in der historisch-kritischen Methode entdeckt?
Also ich glaube, das eine, was mir total geholfen hat, waren die Dozenten an sich. Mhm. Weil es gab einen Dozenten, der hat am Ende vieler Stunden immer gesagt, ja, und das muss dann der liebe Herr Jesus machen. Und dieser liebe Herr Jesus, das zeugte halt von so einer Herzensfrömmigkeit und von so einem noch übrig gebliebenen Kindheitsglauben irgendwie. Mhm. Und gleichzeitig haben wir vorher über historisch-kritische Texte gesprochen und uns da Gedanken zur Bibel gemacht und die wirklich auseinandergenommen. Ein anderer Dozent, der hat uns erzählt, dass er zu Hause in Zungen betet. Und das war für mich, also ich bete selbst nicht in Zungen, kann das nicht, habe diese Gabe nicht. Aber der hat das und der hat uns aber die historisch-kritische Methode beigebracht.
Okay.
Und das war für mich was, wo ich gedacht habe, okay, Zungenbete, das muss ich irgendwie in den pfingstlerischen Bereich. Entschuldigung, ich habe ein Problem manchmal mit Sch und Sch, ihr werdet das noch hören.
Martin Schack.
Schotti geht auch sonntags immer in die Kirche.
Genau, mit meiner Iche. Und also auf jeden Fall, dieser Dozent, der hat uns die historisch-kritische Methode beigebracht und gleichzeitig davon erzählt, dass er zu Hause in Zungen redet, dass er total charismatisch ist. Und das habe ich ja nie zusammenbekommen. Mhm. Ich dachte halt immer, weißt du, Charismatiker und Pfingstler, die sind halt total die Fundamentalisten, ne? Und die alles stimmt bei denen und das verlorene Schaf war wirklich verloren und keine Ahnung. So geht man da als junger Mensch vielleicht noch ran. Und gleichzeitig nimmt er die Bibel so dermaßen auseinander und sagt, ey, das hat nicht Gott geschrieben und das hat auch nicht Mose geschrieben und das haben zwei verschiedene geschrieben und da gibt's den Javisten und wen auch immer. Mhm. Und das hat mich total beeindruckt. Und ich gemerkt habe, das geht zusammen. Ja. Also dieses wissenschaftliche Arbeiten an einem biblischen Text und gleichzeitig zu sagen, hey, dieser Text, da hat Gott seine Finger auch im Spiel, weil er von Menschen geschrieben ist, die was mit Gott erlebt haben. Und ich gemerkt habe, durch die Andachten, das war dann so auf der persönlichen Ebene, durch die Andachten oder halt auch in der Exegese gemerkt habe, wenn dieser Text so und so eine Aussage hat, dann ist er auch allgemeingültig. Dann ist er jetzt nicht nur für diese eine spezielle Gruppe, die diesen Text dann zuerst gelesen hat, sondern dann gilt er mir auch noch heute. Das kann ich, man wird vielleicht sagen, in den frommen Kreisen, das hat mir der Geist geschenkt, die Erkenntnis. ist aber wahrscheinlich auch so. Letzten Endes, glaube ich, kann man es auch gar nicht erklären, warum jetzt einen der Bibeltext anspricht. Das ist irgendwie alles dann doch das Wirken des Heiligen Geistes. Ja. Und ich gemerkt habe, auch noch im Laufe des weiteren ersten Jahres, da weiß ich noch, da saß ich, habe ich Dogmatikarbeit geschrieben darüber, ob Gott sich ändert oder verändert und habe mich mit dem Dozenten drüber unterhalten, habe einiges rausgefunden und irgendwann konnte ich nach einem wissenschaftlichen Gespräch mit dem Dozenten, bin ich in die Kapelle gegangen vom Kolleg und habe mich dorthin gekniet und gebetet und habe Gott gedankt, dass obwohl alles trotz allem Arbeiten und wissenschaftlichem Denken ist er mir da nahe gekommen. Also vielleicht ist es auch so ein bisschen mein Zugang zu Gott, so dieses drüber nachdenken und merken, hey, obwohl es eigentlich in sich unschlüssig ist, ist es doch wieder schlüssig, wenn ich Gott mit reinbringe und so.
Kleine Randnotiz, das finde ich ist auch ein spannendes Thema, könnten wir auch mal als Thema machen, verändert sich Gott?
Ja.
Wenn du da so gut vorbereitet bist, dann ist das doch. Ich musste halt deine Arbeit nochmal lesen.
Ja, genau. Ja. Stimmt.
Könntest und dann denkt man wahrscheinlich,
ach du Scheiße.
Aber es stimmt, es ist cool, dass du das erzählst. Also mir ging es am Johanneum in Wuppertal ganz genauso, dass da Leute sich weit aus dem Fenster lehnen, finde ich, so in ihrem Denken über Gott, über die Bibel. Und dann aber auch die Dozenten ganz klar einen festen Glauben haben und an Jesus festhalten und so, wo ich gedacht habe, boah, das finde ich großartig. Also mich hat das immer unheimlich begeistert, da auch sich so rein zu versenken und da viel Neues zu lernen über die Bibel und so. Und ich fand es aber auch spannend, dann nochmal mit den Leuten zu reden, die jetzt in meinem Kurs sind oder allgemein am Johanneum waren, die dann auch nochmal eine andere theologische Sichtweise hatten. Also, dass da jemand war, der hat gesagt, ja, aber für mich ist das weiterhin alles wortwörtlich richtig. Und ich glaube da weiterhin dran. Und das dann auch so nebeneinander stehen zu lassen und zu sagen, okay, dann ist das für dich so in Ordnung. Ich sehe das anders und trotzdem können wir zusammen beten und können miteinander unterwegs sein. Das fand ich auch nochmal unheimlich gut und bereichernd so.
Ja, da finde ich, ist eine Stärke, die kaum gelingt, oder ganz oft erlebe ich ja das Gegenteil. Also, dass man wirklich so unterschiedliche Ansichten auch stehen lassen kann und sagen kann, okay, wir haben die eine große Gemeinsamkeit, darauf richten wir uns jetzt wieder aus. Aber da finde ich schön, wenn das da so gelungen ist.
Ja.
Also, das liegt aber oft auch an beiden Seiten. Ne? An Leuten, die halt sagen, okay, das ist uns nicht fromm genug, und andere, die sagen, das ist uns zu fromm.
Ja.
Aber dass man dann, um zu unserem Titel wiederzukommen, die Freiheit hat und so fromm und frei ist, dass beides nebeneinander stehen zu lassen.
Ja.
Ich glaube, häufig ist auch das Problem, dass Leute sagen, entweder stimmt das oder das.
Mhm.
Also entweder hat die Wissenschaft recht mit dem, was sie rausgefunden hat über Urknall und Schöpfung und Evolution oder was weiß ich. Daran hängen sich ja viele auf, meistens auch so dann in der Oberstufe. Oder das in der Bibel stimmt halt wortwörtlich.
Mhm. Ja.
Und da irgendwie den Schritt quasi drüber zu packen und da vielleicht auch Hilfe zu bekommen, zu sagen, hey, da geht's nicht um entweder oder, sondern die Bibel zeigt uns andere Wahrheiten als das, was Wissenschaft uns zeigen kann.
Ja.
Da ist ja nochmal, es ist schön, wenn die Wissenschaft uns zeigen kann, wann der erste Affe da war und wie ein Eiskristall entsteht und wie ein Baby entsteht und was weiß ich. Aber wozu das alles da ist und was das alles mit mir zu tun hat, das kann die Wissenschaft, kann die dazu nichts sagen.
Ja. Und das Problem ist ja immer, dass dann ganz oft das so passiert, dass der eine dem anderen den Glauben abspricht und dann sagt er, du bist kein richtiger Christ.
Ja.
Und es gibt ja auch diese Formulierung, bist du ein Wiedergeborener und sowas. Also, dass man da so Abstufungen hat, ne? Dann gibt's die sind so ein bisschen, und dann gibt's die anderen, die sind so richtig fromm. Und deswegen kann man dann nicht miteinander beten, weil er glaubt ja gar nicht richtig. Aber ich finde auch, es ist cool, einfach da auch Gott ein Stück weit die Freiheit zu lassen, dass er uns am Ende mal zeigt, wie eigentlich der Hase wirklich ist. Oh, schönes Thema.
Oh ja. Wir sollten mitschreiben.
Hoffentlich. Ja,
doch. Wir sollten mitschreiben, dann müssen wir es uns nicht nochmal anhören.
Ja. Gehe fest davon aus, dass er fromm und frei ist.
Ja, absolut.
Wahrscheinlich kriegt er das am besten hin.
Ja. Ich habe das, bei mir war es so, ich habe das ja auch ähnlich erlebt. Ich bin ja Späteinsteiger in meinem Beruf, habe ja erst Informatik studiert und dann berufsbegleitend Theologie studiert, auch in Kassel am CVJM-Kolleg. Für mich war da mal ein wichtiger Satz, was ein Dozent sagte, gerade so mit Schöpfung und der ganzen Diskussion. Die Wissenschaft, die sagt, wie das passiert ist, und die Bibel sagt, warum das passiert ist, was ja eigentlich auch die viel spannendere Frage ist. Das hat mir so einen Zugang dazu verholfen. Und vorher hatte ich schon mal, da war ich mit dem Kirchenkreis auf einer Freizeit als Mitarbeiter, und wir hatten für die Bibelarbeiten Themen von einem Theologen, die waren auf Kassette aufgenommen. Die haben wir uns dann immer angehört vorher und haben dann dazu ein Thema gemacht und eine Bibelarbeit gemacht. Fand ich total inspirierend, total gute Gedanken hatte der Mensch. Und bis er dann irgendwann auf Kassette 5 mal sagte, dass mit der Schöpfung, mit dem Schöpfungsbericht ja eher alles metaphorisch gemeint ist und nicht so passiert ist. Und das hat mich erstmal sehr aus der Bahn geworfen, weil in meiner Frömmigkeit war so, die Schöpfung ist so passiert, wie es da steht, in 6 Tagen mit einem Ruhetag hinten dran, das Erkennungszeichen für Rechtgläubigkeit. Und der Mensch, der jetzt so viele gute und christliche und inspirierende Gedanken hatte, der hatte auf einmal gar nicht daran geglaubt. Das war für mich so ein erster Schock, aber der hatte eben so viele gute Gedanken vorher gehabt, dass ich jetzt auch nicht einfach sagen konnte, der glaubt nicht richtig, weil dafür hatte er mich an der Stelle schon zu sehr inspiriert. Und später dann im Studium ging es auch so ähnlich, dass ja da vieles neu war, aber auch ja, einfach diese Gemeinschaft und man erlebt hat, Leute, die jetzt wissenschaftlich arbeiten, die wollen nicht zwangsläufig die Bibel widerlegen. Zu uns hat ein Dozent gesagt, die historisch-kritische Methode ist wie ein Werkzeugkoffer. Da gibt es Werkzeuge, die sind besser geeignet und führen zu einem Ziel, und es gibt Werkzeuge, die sind schlechter geeignet, was auch, denke ich, stimmt. Naja, jedenfalls, was wollte ich jetzt sagen? Wie war denn der Satzanfang?
Ja, Gemeinschaft war wichtig.
Genau, die Gemeinschaft war wichtig. Und dass diese Dozenten eben auch glauben und das ernst nehmen. Und relativ schnell habe ich dann entdeckt, das macht Gott nicht unbedingt kleiner, wenn ich das jetzt auch mal aus einer wissenschaftlichen Ecke betrachte. Also wenn ich jetzt sage, irgendwie Jesaja, das hat unbedingt nur einer geschrieben, steht ja auch Jesaja drüber in der Überschrift, deswegen kann das komplette Buch nur von Jesaja sein. Aber auch mal anders betrachtet, macht das Gott wirklich kleiner, wenn er auch durch die Geschichte über Jahrhunderte durch verschiedene Personen wirkt? Ich finde eher im Gegenteil.
Also genau, das, macht, das dadurch war bei mir auch so, dass ich gemerkt habe, das macht, hat für mich Gott viel größer gemacht,
ja,
als ich ihn davor erlebt habe. Dass ich gesagt habe, das ist das eigentliche Wunder, das geschieht, dass obwohl das Menschen aufgeschrieben haben und da Widersprüche drin sind und dass da Fehler drin sind, wir das heute noch lesen. Mhm. Und da heute noch Menschen von berührt werden.
Mhm. Ja, und Gott dadurch heute noch redet.
Hat schon, ich glaube, Gerhard von Rath oder so hat es gesagt, was ist das größere Wunder, dass Gott oder dass der allmächtige Gott eine fehlerfreie Bibel schreiben kann, die wortwörtlich so stimmt, oder dass er Menschenworte benutzt, um seine Liebe weiterzugeben.
Ja.
So ungefähr ist jetzt nicht das ganz korrekte Zitat, aber das fand ich echt gut. Also zu sehen, dieser Gott, der lässt sich auf uns ein, auf unsere Sprache, und hat mir Gott nochmal viel größer gemacht.
Ich habe ein Zitat gelesen von irgendeinem Philosophen, der jetzt kein Christ war, und der hat über die Auferstehung gesagt, also das eigentliche Wunder daran ist nicht, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, sondern ist, dass dieser eingeschüchterte Sauhaufen, den die Jünger damals waren, das geschafft haben, sich wieder in ihrer Ängstlichkeit so zusammenzuraffen, dass daraus eine Weltreligion entstehen könnte. Ein Stück weit hat er da recht, das ist wirklich auch ein großes Wunder, was da durch diese Gemeinschaft da passiert.
Ja. Das hat auch das fand ich auch ganz krass, das hat mein Rallye-Lehrer auch in der Oberstufe gesagt, dass für ihn der einzige Beweis für die Auferstehung ist, dass die Jünger danach losgehen und ihr Leben riskieren für diese Nachricht. Und im ersten Moment habe ich gedacht, wie, das ist der einzige Beweis, das steht doch in der Bibel, das kann doch nicht sein, dass der jetzt sowas sagt. Und dann aber im Nachhinein denke ich, ja, das ist ja genau das, also weil, ne, einen anderen Beweis haben wir ja nicht, als dass die dann tatsächlich losgegangen sind und dafür bereit waren zu sterben und dafür gefoltert wurden. Und genau, wir waren ja leider alle nicht dabei. Aber das dieser Ausspruch hat mich erst total gestört. Und ich habe gedacht, scheiße, das steht doch so in der Bibel und das kannst du doch jetzt nicht anzweifeln. Wieso brauchst du da so einen Beweis? Und ja, im Nachhinein sage ich, ja cool, echt gut.
Ja, ich fand das eben interessant, weil es von einem Nichtchristen auch kam, in meinem Fall, der quasi da seinen Anfechtungspunkt genannt hat. Ne?
Ja.
Sagen, okay, Auferstehung, das kann man ja nicht wirklich glauben, aber was halt wirklich komisch ist, dass die sich wieder zusammengerafft haben, ne?
Ja. Und
dass Gott halt eben dadurch wirkt. Ich würde sagen, als für mich als Fazit, dieser wissenschaftliche Zugang, der hat mir geholfen, warum ich heute noch glaube. Also einfach, weil ich so ein wissenschaftlicher, rationaler Mensch auch bin in meinem Denken. Mir hilft das, wenn ich auch mal was eben hinterfragen kann. Und das hilft mir auch wieder in eine Frömmigkeit reinzukommen, in den Glauben reinzukommen.
Ich merke auch für mich, es ist ein Stück weit, wir sind ja alle drei auch hauptberuflich Christen, dass mir das tatsächlich auch hilft, dass ich mich manchmal auch mit Bibeltexten beschäftigen muss, wenn ich da theoretisch keine Lust zu habe. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, Ingenieur wäre oder, keine Ahnung, auf dem Bau arbeite, dann weiß ich nicht, ob ich mich dann so intensiv mit Gott und der Bibel auseinandersetzen würde, wie jetzt durch meinen Beruf. Und von daher erlebe ich das auch echt als Gnade, dass ich da Zeit für habe und genau, dadurch auch immer wieder neue von Gott was lernen kann und so.
Jetzt ist natürlich die Frage, was machen die, die nicht alle eine theologische Ausbildung machen können, wollen, sollen, wie wir drei jetzt durchlaufen haben, um dahin zu kommen.
Die hören unseren Podcast jetzt einfach.
Und genau, auf diese Antwort wollte ich hinaus.
Ja, okay, sehr gut. Sehr, sehr gut.
Nein, vielleicht kann es ja wirklich so ein bisschen Sinn und Zweck von fromm und frei sein, dass wir heiße Eisen des Glaubens, Fragen, Zweifel, die einem so kommen, die man vielleicht gar nicht hat mit 13, 14, 15, sondern erst wenn man älter ist und ein bisschen mehr erlebt, wie die Welt tickt und funktioniert, dass wir uns hier ein bisschen drüber unterhalten können.
Genau, von daher schreibt uns gerne auch Fragen, die ihr habt, und wir diskutieren die auch fröhlich kontrovers und finden es auch gerade gut, sich mit so Fragen auseinanderzusetzen. Und dieser Podcast soll auch ein Raum sein, um so Themen mal anzusprechen, die man sonst eher vielleicht meidet oder sich nicht traut, vor anderen so zu sagen und so.
Ja, ich merke das manchmal auf Mitarbeiterschulungen. Jetzt zuletzt, wir hatten wieder eine, da war das vom Empfinden her sehr stark, dass es so bestimmte Themenbereiche, so bestimmte Fragen gibt, die sich junge Menschen aus bestimmten Gemeinden gar nicht trauen, zu Hause zu stellen. Also weil eh klar ist, wie die Antwort ist, und weil man dann irgendwie in komisches Licht gerückt wird, wenn man jetzt mit solchen Fragen kommt.
Sex.
Hast du gerade Sex gesagt? Er hat Sex gesagt.
Oh, unser Podcast wird eine Stufe höher eingestuft, ist erst ab 16 in diesem Moment.
Mist. Ja, du bist schuld, Schotti.
Schuld.
Schotti ist schuld.
Schotti ist schuld am Sex.
Ja. Vielleicht wird das ein schöner Untertitel.
Fromm und frei, Schotti ist schuld am Sex.
Ja.
Ja.
Wo waren wir gerade?
Am Schlusswort.
Ach so, wir sind schon am Ende.
Oder?
Ja.
Okay. Jetzt so langsam, denke ich, reicht es uns allen.
Ja. Festplatte ist auch gleich voll hier.
Aber schön, dass ihr bis zum Schluss jetzt zugehört habt. Und Hille, hast du noch einen heiligen Schlusssatz für uns?
Einen heiligen Schlusssatz. Ja, also wenn jemand bis hierhin wirklich gehört hat, dann gibt es ein bisschen Rückmeldung, was der Dennis auch schon gesagt hat. Das ist natürlich immer spannend, wenn man sowas neu startet. Hört sich das überhaupt jemand an? Ist das das, was die Welt gebraucht hat? Oder haben wir wirklich nur Unsinn erzählt? Und das ist ja eine der beiden Visionen, die wir haben, dass das ein Podcast wird, der die Christenheit aufrüttelt, von innen erneuert und eine neue Reformation startet. Oder die Alternative, es wird eine Comedy-Show. Wir wissen noch nicht genau, in welche Richtung wir es entwickeln, aber wir werden sehen.
Genau.
Also, in diesem Sinne.
Der Name steht Fromm und frei.
Der Untertitel ist noch offen.
Auf der Jagd nach dem Untertitel.
Die drei Fragezeichen. Auf der Jagd nach dem Untertitel.
Sehr gut, ja.
Schön. Schön.
Gut, ich drücke jetzt auf Stopp und sag Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.